Brief Kapitel 13. Vielleicht habt ihr es auch gelesen diese Woche, was passiert ist an dieser Schule in Lüneburg, wo morgens ein Schokoladekuchen vom Lehrerzimmer stand. Und Lehrer haben sich gefreut, haben davon gegessen, aber die Freude ist bald gedämpft worden, nachdem einigen Lehrern schlecht geworden ist. Und sie haben dann Proben genommen von diesem Kuchen und haben herausgefunden, dass da Cannabis drin war. Also diese Lehrer sind high geworden. Und was zuerst wie eine nette Geste aussah, war in Wirklichkeit gar nicht so nett. Und wir sind in diesem Abschnitt im Römerbrief, wo der Paulus uns spricht, wie wir als solche leben sollen, die Gottes Gnade erfahren haben. Und er hat uns gesagt, liebt einander, aber die Liebe, die soll ungeheuchelt sein. Und er hat uns gesagt, was es praktisch für unsere Beziehungen bedeutet. Letzte Woche haben wir uns angeschaut, die Beziehung, die wir zur Regierung haben sollen, unser Verhältnis dazu. Und wir haben gesehen, dass wir vorbildliche Staatsbürger sein sollten, mit einer engen Ausnahme, nämlich falls die Regierung was verlangen würde, was gegen Gottes Wort ist. Vers 7 hat er gesagt, gebt allen, was ihnen gebührt, die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Und jetzt im Vers 8 sagt er weiter, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Im Kontext sagt er, hey, die Steuern, die zahlt, bleibt die nicht schuldig. Das sind die Schulden, die wir begleichen können und die wir begleichen sollen. Aber es gibt was, was wir nie begleichen können. Es gibt was, was wir immer schuldig sind. Und es ist Liebe, einander zu lieben. Und so soll es uns gehen, bei jedem Menschen, den wir treffen. Sollt uns bewusst sein, wir schulden dem Liebe. Na, wenn du irgendjemanden was geborgt hast oder er hat dir was geborgt und du kannst es nicht zurückzahlen, du hast Schulden, das bestimmt in einem gewissen Sinn deine Beziehung mit dem Menschen. Jedes Mal, wenn du die Person siehst, denkst du zuallererst an deine Schuld, die du hast. Oh Mann, dem schulde ich noch was. Und das prägt die Beziehung. Und in demselben Sinn, so soll es uns gehen, wenn wir Menschen treffen. Mit jedem Menschen, den wir treffen, soll uns bewusst sein, hey, ich schulde ihm Liebe. Ich schulde ihm Liebe. Und warum? Weil Johannes schreibt uns im 1. Johannes 4,11, er sagt, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, dann sind auch wir schuldig, dass wir einander lieben. Weil er uns geliebt hat, wollen wir einander lieben. Das ist der Grund, warum ich andere lieben will. Und Liebe, haben wir schon drüber gesprochen, ist was sehr Praktisches in der Bibel. Es ist nicht nur irgendein Gefühl, sondern was Praktisches. Aber deswegen liebe ich, weil Gott mich so sehr geliebt hat. So sehr, dass er Jesus für mich gegeben hat, um mich zu erlösen. Um mich zu sich zu ziehen. Die Ewigkeit mit mir zu verbringen. Gott liebt mich leidenschaftlich und das prägt mein Leben. Und ich weiß auch, dass Gott jeden anderen liebt, den Menschen, der neben mir sitzt und der hinter mir sitzt und jeden Menschen, den ich begegne. Gott liebt diesen Menschen mit derselben leidenschaftlichen Liebe, mit der er mich liebt. Und deswegen will ich den auch lieben. Weil Gott will diesen Menschen durch mich lieben. Wir sind Gottes Hände und seine Füße und sein Mund und sein Leib in dieser Welt. Kleiner Junge, der ungefähr 10 Jahre alt, stand bloßfüßig im Winter vor einer Schaufensterscheibe von einem Schuhladen und starrt in das Fenster rein. Und er zittert, weil ihm so kalt ist. Und eine Frau kommt vorbei und fragt den Jungen, hey, warum schaust du so gespannt in das Fenster rein? Und der Junge sagt, ich habe Gott gebeten, mir ein paar Schuhe zu geben. Und die Frau hat Barmherzigkeit mit den Jungen und sagt, hey, komm mit, wir gehen rein in das Geschäft und lass dich dort einen Eimer Wasser bringen, fang dann dem Jungen die Füße zu waschen und abzutrocknen und dann lässt sie ihm ein paar Socken bringen und kauft ihm ein paar Schuhe. Und dann, wo sie rausgeht, streichelt sie ihm so über den Kopf und sagt, ah, jetzt fühlt sie sich sicher besser. Und der Junge, der schaut zu ihr mit so ganz gebannten Augen und Tränen in den Augen und fragt, sind Sie Gottes Frau? Und wisst ihr was, wir sind es. Wir sind die Braut Christi. Und er will uns gebrauchen, damit wir, oder weil er durch uns andere Menschen mit seiner Liebe berühren will. Seid niemandem etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Diese Gebote, diese Dinge, die Gott von uns verlangt. Denn dass du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. 10 Gebote. Wir haben 4 Gebote in unserer Beziehung zu Gott. Die eine Tafel des Gesetzes, wenn wir so sagen wollen. Und dann haben wir 6 Gebote in unserer Beziehung zu den Mitmenschen, die zweite Tafel. Erinnert uns an diesen Gesetzesgelehrten, der in Matthäus 22 zu Jesus kam und der ihn gefragt hat, Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Das Gesetz war ja nicht nur die 10 Gebote, die Schriftgelehrten, die haben gelehrt, dass es 613 Gebote gibt im Alten Testament. 248 positive, also Gebote, und 365 negative, Verbote. Für jeden Tag eins. Und es war eine umstrittene theologische Frage. Welches von diesen Geboten ist das Wichtigste? Also er kommt zu Jesus, was ist das wichtigste Gebot? Und Jesus antwortete, er sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen 2 Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das heißt, die ganze Morallehre des Alten Testaments. Interessant, Jesus hebt unsere Beziehung zu Gott und zu den Mitmenschen auf eine ganz andere, neue Ebene. Es geht nicht mehr um Gesetzlichkeit, nicht um das äußere Halten von vielen kleinen Regeln. Ob das jetzt 10 sind oder 300 oder 600 irgendwas. Aber nicht was Äußerliches, sondern er macht es zu was Inneren. Zu einer inneren Einstellung, zu einer Motivation. Es geht ums Herz. Und das macht es so unglaublich einfach. Wer kann sich 613 Gebote merken? So einfach. Jesus sagt 2 Dinge. Eigentlich nur 1. Müsst ihr euch merken, Liebe. Und das Wichtigste zuerst ist die Liebesbeziehung mit Gott. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herz und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das war das Schema, das große Glaubensbekenntnis von Israel, das war ein Vers, den sie jeden Tag rezitiert haben. Du sollst den Gott, deinen Herrn, lieben mit allem, was du bist und mit allem, was du hast. Du sollst ihm völlig hingegeben sein. Kapitel 12, Vers 1 haben wir darüber gesprochen, dass wir uns als lebendige Opfer hingeben. Und das ist das Wichtigste, dass wir Gott zuerst lieben. Und auf uns allein gestellt können wir unseren Nächsten sowieso nicht lieben. Unsere menschliche Liebesfähigkeit ist sehr begrenzt, ist sehr selbstsüchtig, ist sehr bedingt. Weil wir lieben die, die uns lieben, die nett zu uns sind, wo wir uns irgendwas erwarten davon. Aber wir brauchen Gottes Agape-Liebe, diese aufopfernde, hingebende Liebe, die einseitig ist, die auch liebt, wenn nichts zurückkommt. Und das ist was, was nur er uns geben kann. Wie gesagt, es geht ja nicht in erster Linie um irgendwelche Gefühle, sondern es geht um ganz konkretes Tun. Dieses Wort Agapao, was für Liebe verwendet wird, kommt ja von dem Wort Agape, von Gottes Liebe. Es ist eine Hingabeliebe, es ist eine praktische Liebe. Das ist so eine Liebe, die einen Armen Schuhe kauft oder die einen Einsamen zum Essen einladet oder einen Kranken im Krankenhaus besucht oder einen Entmutigten ermutigt, vielleicht eine Karte schreibt, ist was Praktisches. Und da brauchen wir Gott dazu. Ohne Gott ist es uns unmöglich, uns selbst zu verleugnen und den anderen höher zu achten als mich selbst. Da muss Gott vorher was in meinem Herzen tun, da muss er durch mich lieben. In mir selbst habe ich nicht die Kraft dazu, in mir selbst habe ich wahrscheinlich nicht mal die Motivation dazu. Und das ist natürlich das Problem von allen Religionen, die ja manchmal ganz gute Dinge sagen, aber wer gibt mir die Kraft, so zu leben? Wie kann ich andere lieben? Ich kann es gar nicht. Es ist nur, wenn ich Gott durch mich lieben lasse, weil er ist fähig, das zu tun. Und er will sein Leben durch mich leben und er will durch mich meine Mitmenschen lieben. Also ohne eine wirkliche persönliche, aktive, lebendige Beziehung mit Gott ist es uns unmöglich, unsere Mitmenschen wirklich zu lieben. Das ist ein Resultat unserer Beziehung mit Gott. Und deswegen sagt uns Jesus, das erste Gebot, das wichtigste ist unsere Liebesbeziehung mit Gott. Das erste ist, dass wir Gott lieben mit allem, was wir sind und mit allem, was wir haben. Und dann das zweite ist, dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Jesus ist das völlig klar. Jesus sagt, wir alle sind verliebt in uns selbst. Und das ist wirklich die Ursache von allen Beziehungsproblemen, dass wir nämlich uns selbst lieben mehr, als wir unseren Nächsten lieben. Das ist das Problem. Wir alle lieben uns selbst. Wir sind um uns besorgt, wir nähern uns, wir duschen uns, wir baden uns, wir verwöhnen uns. Wenn wir uns verletzen, irgendwo im Finger schneiden, dann verbinden wir uns. Wenn wir uns ein Gruppenfoto anschauen, dann gibt es eine Person, die wir suchen. Das bin ich. Und ob es ein gutes Foto ist oder ein schlechtes Foto ist, das hängt von einer einzigen Sache ab, nämlich wie gut ich getroffen bin auf dem Foto. Wir alle sind verliebt in uns selbst. Und manche von diesen sogenannten christlichen Psychogurus, die nehmen den Vers und drehen es um und sagen, wir müssen lernen, uns selbst zuerst zu lieben, dass wir andere lieben können. Das ist Schwachsinn, das ist ein Rezept zum Unglücklichsein. Selbstsucht ist unser Problem. Schlüssel ist, dass wir von uns selbst wegschauen und dass wir Gott und dass wir andere praktisch lieben. Und das ist wirklich, was Jesus hier gemeint hat. Was Jesus sagt, er sagt, liebe deinen Nächsten, wie du dich selbst schon liebst. Denn im Vers 10, die Liebe, die tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Wenn du liebst, dann erfüllst du diese zweite Tafel des Gesetzes. Dann gehst du mit deinen Mitmenschen richtig um. Wenn deinen Nächsten liebst, dann wirst du nicht Ehe brechen. Weil es verletzt deine Frau oder deinen Mann und es verletzt den Partner von dem Typen oder der Frau, mit dem du Ehebruch begehst und es verletzt die Person, mit dem du das tust. Also wenn du liebst, wirst du das nicht tun. Wenn du deinen Nächsten liebst, dann wirst du den nicht ermorden. Ist eigentlich logisch. Und du wirst nicht stehlen. Und du wirst nicht neidisch sein und habsüchtig sein gegen deinen Nächsten. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Du musst dir keinen Kopf machen über 10 Gebote oder 613 Gebote oder Verbote. Kindergottesdienst wurde ein Kind gebeten, die 10 Gebote aufzuzählen in beliebiger Reihenfolge. Die Antwort war 3, 6, 1, 8, 4, 5, 9, 10, 7. Gott weiß, dass wir nicht die Hellsten sind. Gott weiß, wie leicht wir vergessen. Und Gott hat es so wirklich einfach gemacht für uns, dass jeder sich's merken kann. Er sagt uns, merkt ihr eine Sache. Und das ist Liebe. Und dann Liebe in Bezug auf zwei Personen. Auf Gott und dann auf deinen Mitmenschen. Alles klar? Ist einfach. Liebe und du hast das Gesetz erfüllt. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Frag dich, wenn ich an seiner Stelle wäre, was würde mir gut tun? Was hätte ich gern, dass andere mir tun? Nettes Wort? Vielleicht einen Brief zu bekommen? Eine Einladung, dass jemand für mich betet? Vielleicht ein bisschen Zeit, ein bisschen Aufmerksamkeit? Oder dass jemand beim Ausmalen von der Wohnung hilft oder finanzielle Hilfe? Was ist es? Und dann, wie Gott dich führt, tu das in seiner Kraft. Und du wirst ein Segen sein. Und nicht nur mehr als das. Es wird ein Segen für dich sein. Du wirst selbst auch ein glücklicher Mensch sein. Denn geben ist seliger als nehmen, hat uns Jesus gesagt. Also lieb Jesus und sei ein Gefäß seiner Liebe. Lass ihn, der in deinem Herzen wohnt, durch dich lieben. Und du wirst ein Heiler und ein Reicher und ein glücklicher Mensch sein. Reich nicht nur in dieser Welt, sondern in alle Ewigkeit. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Vers 11. Und dies tut, dies ist, dass ihr einander liebt. Dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Wir könnten diesen Abschnitt zusammenfassen, dass der Herr sagt, liebt einander, liebt eure Mitmenschen als solche, die sich bewusst sind, dass die Zeit des zu tun begrenzt ist. Die Stunde ist schon da, dass ihr auf dem Schlaf aufwacht. Mit anderen Worten, jetzt ist die Zeit, aktiv zu sein. Jetzt ist die Zeit zu lieben. Jetzt ist die Zeit, Gutes zu tun. Der Wecker hat schon geläutet. Es ist nicht die Zeit zum Schlafen. Bild hier ist von jemandem, ihr kennt es, ne? Wenn der Wecker hat geläutet und du schaltest das Ding aus und du nickst nochmal ein. Ich hasse es, wenn das passiert. Aber das ist so ungefähr das Bild, was wir hier sehen. Impliziert hier natürlich ist, dass es Menschen gibt, die geistlich eingeschlafen sind. Das heißt, die geistlich träge geworden sind oder unsensibel, abgestumpft, inaktiv. Und das ist was sehr leicht passieren kann in unserer Welt, in unserem Land ganz besonders. Dem ganzen Wohlstand, den wir haben. Uns geht's gut. Das Leben ist bequem. Wir haben alle unsere Autos und unsere Waschmaschinen und die Mikrowelle und den Fernseher und die Couch und wir wissen, wenn es bequem ist, dann schlafen wir leichter ein. Ich kann im Flugzeug nicht schlafen oder im Bus, aber hey, im Bett, wenn es bequem ist, einfacher. So können wir auch geistlich einschlafen, gerade weil es uns so gut geht. Und manchen ist es vielleicht gar nicht bewusst. Jesus musste der Gemeinde in Laodicea schreiben und Offenbarung 3, 14 bis 19. Dies sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes, also Jesus, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, ach, dass du kalt oder heiß wärst. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Weil du sagst, ich bin reich und ich bin reich geworden und brauche nichts und ich weiß und nicht weiß, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir von mir Feuer, mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe, sei nun eifrig und tu Buße. Diese Gemeinde, diese Christen, die gesagt haben, mir geht's gut, ich bin reich, ich brauche nichts. Und Jesus sagt, nein, du bist geistlich eingeschlafen, du bist lau, du bist geistlich arm und du bist blind und du bist nackt. Spricht von unseren Werken, wie wir bekleidet werden. Das ist das Äußere, was wir in unserem Leben sehen. Du bist nackt. Vielleicht wird der Herr das manchen zu uns sagen. Du bist ein biblischer Analphabet. Du bist weltlich und ungehorsam und ohne gute Werke. Und er sagt dieser Gemeinde, wach auf. Tu Buße. Kehr um. Ist herausfordernd. Wie stehen wir geistlich da? Wenn wir wirklich ehrlich unser Leben anschauen heute Morgen. Wie ist deine Beziehung mit dem Herrn? Bist du begeistert? Bist du brennend für ihn? Bist du verfügbar? Ist es Abenteuer, mit dem Herrn zu leben? Bist du aktiv? Ist es diese intime Beziehung, wo er dich gebrauchen kann? Oder bist du eingeschlafen und irgendwie distanziert von dem Ganzen? Gleichgültig geworden, selbstsüchtig, bequem. Bist du ein Gefäß, was seine Liebe weitergibt? Oder bist du ein Gefäß, wo der Inhalt so abgestanden ist, dass der Schimmel schon drauf wächst? Wenn wir eingeschlafen sind, müssen wir aufwachen. Jetzt ist die Zeit, sagt der Herr hier. Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Gelegenheit, Werkzeug zu sein für ihn. Jetzt ist die Gelegenheit, Gottes Liebe weiterzugeben. Es ist begrenzt. Sag nicht morgen oder wenn ich meinen Karrieresprung geschafft habe oder wenn die Kinder mal groß sind und aus dem Haus sind oder wenn ich in der Rente bin. Na jetzt, die Stunde ist jetzt da, sagt er. Jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Spricht natürlich hier von der Vollendung unserer Errettung, wenn wir verwandelt werden und verherrlicht werden und in den Himmel eingehen. Wir wissen, Jesus hat uns gesagt, wir sind schon so gut wie da. Unsere Schuld ist schon vergeben, wir sind gerechtfertigt vor Gott und jetzt sind wir in diesem Heiligungsprozess, wo Jesus uns sich selbst ähnlicher macht. Und jetzt ist die Zeit, wo wir Werkzeuge sein können für ihn und wo wir Gefäße sind für ihn. Wo wir einen Unterschied machen können in dieser Welt und einen Unterschied machen können in den Leben von den Menschen, die um uns herum sind. Jetzt ist die Zeit, wo wir Schätze im Himmel sammeln können. Aber die ist begrenzt. Ein paar Jahre. Vielleicht nur mehr ein paar Tage oder ein paar Stunden für manche von uns, wer weiß. Und dann werden wir entrückt werden und verwandelt werden, wenn Jesus wiederkommt. Oder wir werden sterben und er holt uns nach Hause, bevor er wiederkommt. Aber der Punkt hier ist, die Zeit ist begrenzt. Die Zeit läuft schnell davon. Der Tag, an dem wir in die Ewigkeit eingehen, der ist näher als an dem Tag, an dem wir zum Glauben kamen. Ich bin jetzt bald 15 Jahre lang Christ. Ich bin 15 Jahre lang näher, als ich zum Glauben kam. Und die Nacht ist weit fortgerückt. Der Tag ist schon nahe, es dämmert schon. All diese Bilder, diese Wortbilder, die Paulus hier verwendet, drücken diese Dringlichkeit aus, diese zeitliche Begrenztheit. Und er sagt uns, schlaf nicht. Schlaf nicht. Gibt es jemanden, dem du Liebe erweisen kannst? Ja, dann schieb's nicht auf. Tu's heute. Gibt es jemanden, den du ermutigen kannst? Schieb's nicht auf, tu's gleich. Gibt es jemanden, den du helfen kannst? Jemanden, dem du um Vergebung bitten musst? Hey, schieb's nicht auf, tu's jetzt gleich. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Wir wissen nicht, wann wir sterben. Wir wissen nicht, wie lange wir noch zu leben haben auf dieser Welt. Es mag eine Angelegenheit von Tagen oder Stunden oder Sekunden sein. Es gibt Menschen, die leiden um uns herum. Es gibt Menschen, die einsam sind. Es gibt Menschen, die verloren gehen. Und wer weiß, wie lange du noch die Gelegenheit dazu hast, denen zu dienen und die für Jesus zu erreichen. Christen, wir haben keine Zeit zu verschwenden. Wir haben keine Zeit, die Gelegenheit zu verpennen, die Gott uns gibt. Wir haben keine Zeit, dass wir bequem und gleichgültig und eingeschlafen sind. In unserem Christenleben. Zeit ist begrenzt. Zeit ist auch begrenzt, weil unsere Mitmenschen nicht für immer da sein werden. Wer weiß, wie viel Zeit du noch hast, um deinen Ehepartner zu lieben oder um deinen Eltern zu dienen oder um deinen Arbeitskollegen von Jesus zu erzählen. Wer weiß. Es gibt jeden Tag Situationen, die wir entweder nutzen oder die sind vorbei. Wo Gott uns offene Türen schenkt, wo Gott uns Menschen über den Weg schickt und entweder ich liebe den jetzt und ich sage das Wort und ich diene dem oder ich erzähle ihm von Jesus oder ich sehe ihn vielleicht nie wieder. Zeit, die wir nutzen müssen. Punkt, den der Paulus macht hier, ist, er sagt, jetzt ist nicht die Zeit, dass wir liebesfaul sind, dass wir uns zurücklehnen, dass wir träge sind. Nein, unsere Erholungszeit, die kommt bald im Himmel. Aber jetzt sind wir auf dem Schlachtfeld. Dort, wo es um Leben und Tod geht. Und wenn du da einschläfst, dann kann es dir und auch deinen Kameraden das Leben kosten. Wir brauchen dieses Bewusstsein von der Vergänglichkeit. Auch dieses Bewusstsein von der Kostbarkeit dieser Gelegenheiten und dieser Möglichkeiten, dieser Chancen, die Gott uns schenkt im Leben unserer Mitmenschen. Wir müssen wach sein. Jetzt ist die Zeit, jetzt sind die Chancen da, die wir nutzen müssen. Jetzt müssen wir verfügbar sein für Jesus. Wir hatten bei den Pfadfindern diesen Spruch, allzeit bereit. Das ist ein guter Spruch für Christen. Allzeit bereit. Allzeit verfügbar. Dinge nutzen, die Chancen nutzen, die Gott uns schenkt. Und wenn wir dieses Bewusstsein haben von dieser hohen Berufung, die Gott uns gegeben hat und dieser Gelegenheit, die er uns immer wieder gibt, dass wir Kanäle für seine Liebe sein dürfen. Und wenn uns das bewusst ist, diese Begrenztheit der Zeit und dieser Gelegenheiten, diese ewige Perspektive haben, dann wird es Auswirkungen haben auf unser Leben, wie wir wirklich praktisch leben. Gott spricht nie zu uns, damit wir große Köpfe kriegen, damit wir Theoretiker sind. Gott sagt uns diese Dinge, dass es praktisch ist in unserem Leben, dass sich was ändert, dass wir darauf reagieren. Und eines dieser Dinge, die er hier sagt, im Vers 12, er sagt, die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Und dann sagt er, lasst uns nun als Konsequenz von dem die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Es gibt was, was wir ablegen müssen und es gibt was, was wir anlegen oder anziehen müssen. Die Werke der Finsternis sollen wir ablegen und die Waffen des Lichts sollen wir anziehen. Werke der Finsternis, das ist all das, was nicht zu Jesus passt. All diese Dinge, die wir im Dunkeln, im Verborgenen tun, weil wir uns schämen würden, das öffentlich zu tun. Dinge, die finster sind. Dinge wie Leid und Hass und Schmerz zu verbreiten, andere zu verletzen. Alles Unheilige, alles Unreine. Epheser 5, 8. Da heißt es, denn einst wart ihr Finsternis, das heißt getrennt von Gott, verloren, ohne Erkenntnis. Jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Dann sagt er, wandelt als Kinder des Lichts. Wandel spricht natürlich immer von unserem Leben. Und Werke und Taten, die werden oft mit Kleidung verglichen. Bekleidet mit der Gerechtigkeit. Offenbarung sehen wir die bekleidet sind im weißen Leinen sind die Werke der Heiligen, heißt es dort, die guten Werke. Schaut vielleicht auf Epheser 4 mit mir, das ist so eine Parallelstelle. Epheser 4, 21. Wenn ihr ihn, das heißt Jesus, wirklich gehört und durch ihn gelehrt worden seid, wie die Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das, was wir im Römerbrief gesehen haben, ich bin immer derselbe, ich bin immer der Alte. Der alte Mensch ist tot, ich bin ein neuer Mensch geworden. Und dann heißt es hier weiter im Vers 25, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, denn jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus euren Mund, sondern nur eins, das gut ist, zur notwendigen Erbauung. Damit es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, soweit, so wie Christus, wie Gott in Christus euch vergeben hat. Also diese Werke der Finsternis ablegen, die ausziehen. Es ist wie unser Pyjama. Paulus sagt uns hier, wach auf und zieh dein Pyjama aus. Und hier sind einige Dinge, die wir ausziehen sollen. Werke der Finsternis. Jetzt sind wir wieder in Römer 13. Schwelgereien und Trinkgelage. Diese ganze Partymentalität, über die Stränge zu schlagen. Vergnügungssucht. Unzucht und Ausschweifungen. Sexuelle Unreinheit, Streit und Neid, das muss man nicht erklären, das wissen wir gut, was das ist. Wir sollen nicht für die Sünde leben und wir sollen nicht in Sünde leben und nicht von unserem Fleisch, das heißt unserer sündigen Natur, beherrschen lassen. Vers 14 heißt, treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Hey, wir leben in so einer perversen, selbstsüchtigen, egoistischen, konsumsüchtigen Welt und es gibt so viele Versuchungen. Es gibt genug Versuchungen, die uns täglich über den Weg laufen. Wir müssen die nicht noch suchen und denen nachlaufen und da Vorsorge treiben. Wir sollen uns so weit wie möglich davon fernhalten. Und das mag bei jedem was anderes sein. Was immer die Schwäche deines Fleisches, deiner sündigen Natur ist. Wenn das Trunkenheit ist, dann geh nicht aufs Weinfest. Wenn es Lust und Pornografie ist, dann bau dir einen Filter in dein Internet ein. Wenn es Fernseher ist, der diese Ablenkung ist, und du so ein Sitzenbleiber bist, der Stunden verschwendet vom Fernseher jeden Tag, dann schmeiß das Ding raus, wenn du nicht die Kraft hast, es auszuschalten. Oder bau dir einen Timer ein, dass sich das Ding nach den Nachrichten automatisch ausschaltet. Was immer. Es gibt die Geschichte von einem Mann, der wollte eine Diät halten. Das Problem war, dass auf seinem Weg zur Arbeit diese Bäckerei war, die so wirklich gut war und tolle Sachen hat und hat halt jeden Morgen so richtig eingekauft und dann gefrühstückt. Morgens im Büro noch mit den Kollegen und eines Tages hat er gesagt, ich will jetzt eine Diät machen, Leute. Ich nehme mir vor, ich werde jetzt nicht mehr zu dieser Bäckerei gehen. Und nächsten Morgen kommt er aber wieder ins Büro mit einer riesen Brezel und einer Torte. Und Kollegen sagen zu ihm, hey, ich dachte, du wolltest es nicht mehr tun. Er sagt, ja, eigentlich nicht. Und ich habe gebetet heute im Auto, wo ich auf die Arbeit gefahren bin, habe gesagt, Gott, wenn du willst, dass ich in die Bäckerei reingehe, dann mach doch, dass ein Parkplatz frei ist, genau davor. Und wenn nicht, dann weiß ich, dass es nicht dein Wille ist. Und er hat gesagt, nachdem ich 8-mal um den Block gefahren bin, war ein Parkplatz frei vor der Bäckerei. Also, das ist, was es heißt, Vorsorge fürs Fleisch zu treiben. Da, um den Block zu fahren, bis der Platz frei wird. Hätte einen anderen Weg fahren sollen. Überhaupt nicht vorbeifahren bei der Bäckerei. So ist unser Fleisch, unsere sündige Natur, die ist ständig auf der Suche nach irgendeinem Mist. Und die ist unersättlich. Wir dürfen nicht denken, ja, wenn ich ein bisschen nachgebe, dann ist das befriedigt und dann habe ich meine Ruhe. Nee, es ist wie wenn du beim Feuer was nachlegst. Es brennt noch heißer, es ist noch mehr. Und so ist es, wenn du nur ein bisschen Raum gibst, ist wie ein Strudel, es zieht dich rein. Gibst dir einen kleinen Finger und es frisst die ganze Hand, dieses Monster. So ist es. So ist es mit Lust und Pornografie. So ist es, wenn ich Zorn Raum gebe in meinem Leben oder Eifersucht oder mit dieser Partymentalität. Und Gott sagt uns, triff keine Vorsorge für diese Schwächen, die in deinem Fleisch da sind. Jesus hat uns gesagt, wenn es eine Versuchung gibt in deinem Leben, dann schneid sie ab und wirf sie weg. Sei hart zu dir selbst. Triff keine Vorsorge, schneid es ab. Ich habe gelesen von einem Eingeborenen, der zu einem Missionar kam und gesagt hat, hat dies als Illustration für diese zwei Naturen, die wir in uns haben, diese sündige Natur und diese geistliche Natur von Gott, wo wir das Richtige tun wollen, die miteinander streiten. In Römer 7 haben wir das gesehen. Und dieser Eingeborene hat zu dem Missionar gesagt, ich habe so wie zwei Hunde in mir. Einen weißen, einen guten und einen schwarzen, einen bösen und die kämpfen miteinander und streiten. Und derjenige ist der Stärkere und der hat die Oberhand, den ich fütter. Das ist eine gute Illustration, so ist es in unserem Leben. Es soll nicht unser Fleisch füttern, unsere sündige Natur, sondern wir müssen den geistlichen Menschen in uns nähern. Durch Gottes Wort und Gebet und Beziehung mit Gott. Und was wir nähern, das wird stärker werden. Und es wird die Oberhand gewinnen. Galater 5,16 hat unser Herr gesagt, ich sage euch die Wahrheit, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Wandelt im Geist, lasst euch vom Heiligen Geist beherrschen und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Und wir haben natürlich diese Dynamik auch besprochen, schon in Kapiteln 6 bis 8. Also Dinge, die wir ablegen müssen, haben wir gesehen hier. Die wir ausziehen müssen. Jetzt wollen wir uns anschauen, was wir anziehen müssen, was wir anlegen müssen. Lasst uns die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Waffen des Lichts. Oh Mann, mir wäre es lieber, hätte gesagt, den Jogginganzug des Lichts. Oder die Angel und den Golfschläger des Lichts. Aber er sagt die Waffen des Lichts. Wir müssen aufwachen zu dieser Realität, dass wir nicht im Urlaub sind, sondern dass wir in einem geistlichen Kampf drin sind. Und wer im Kampf einschläft oder wer im Pyjama am Schlachtfeld rumläuft und nicht gerüstet ist, der stirbt. Und andere mit ihm, wie gesagt. Nee, wir müssen die Rüstung, wir müssen die Waffen anziehen. Das erinnert uns natürlich gleich an Epheser 6, Vers 10 und die folgenden. Wo der Herr sagt, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht und eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Oder im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5. Auch nochmal ein ähnliches Wort. Da heißt es, also lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag gehören, wollen nüchtern sein. Bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe als Helm und mit der Hoffnung des Heils. Bisschen andere Bilder, aber spricht von demselben. Dass wir im Glauben das ergreifen müssen und das in Anspruch nehmen müssen, was Jesus für uns getan hat. Das heißt hier im Vers 14, zieht den Herrn Jesus Christus an. Darum geht es, zieht den Herrn Jesus Christus an. Nehmt das in Anspruch, was Jesus für euch getan hat. Wahrheit, das aufrichtige Leben vor ihm und seine Gerechtigkeit. Frieden, den wir haben durch ihn mit Gott. Und Glauben, dieser praktische Glaube, der aktiv ist, den wir ausüben. Und dann haben wir das Heil, die Erlösung, die wir in ihm haben. Und das Wort Gottes und Gebet. Das müssen wir anziehen. Wir müssen uns kleiden wie am Tag. Ich sehe keinen heute Morgen hier, der im Pyjama hier sitzt. Genauso geistlich, wir müssen uns kleiden für den Tag. Epheserbrief, die guten Werke. Werke, die Jesus tun würde, seine Liebe weitergeben. Das müssen wir anlegen. Und hier haben wir die Waffen des Lichts. Wie gesagt, Vers 14, zieht den Herrn Jesus Christus an. Das, was er für uns getan hat, das, wer wir in ihm sind und seine guten Werke, seine Liebe, mit der er durch uns unsere Mitmenschen lieben will, das ist, was wir anziehen sollen. Du bist ein Kind Gottes und du bist auf dem Weg nach Hause und unser Zuhause ist nicht die Welt hier, sondern ist beim Herrn. Und Jesus liebt dich. Er hat dich erlöst und er wohnt in dir durch den Heiligen Geist. Und die Zeit ist kurz. Die Gelegenheit ist begrenzt. Also lasst uns wach sein und lasst uns nicht schlafen. Und lasst uns richtig eingekleidet sein mit den richtigen Dingen in unserem Leben, mit den richtigen Werten. Und lasst uns mit unserem Leben den Herrn verherrlichen und nicht unser Fleisch befriedigen. Lasst uns beten. Vater, wir sind wieder mal herausgefordert an diesem Punkt. Weil Herr, wenn wir ehrlich sind und unser Leben anschauen, da ist noch viel zu viel Finsternis und zu wenig Licht. Du bist noch nicht völlig ausgeprägt in unserem Leben. Wir spiegeln noch nicht dich völlig wider, Gott. Es gibt noch was zu tun. Wir brauchen Veränderung. Und Herr, wir beten darum, dass du das in uns wirkst. Wir wissen, wir können es nicht aus eigener Kraft. Und Herr, ich bete, dass wir nicht Schläfer sind, sondern dass wir Menschen sind, die geistlich wach sind und die ein Auge haben für das, was wirklich abgeht, die ein Auge haben für den Menschen, der in Not ist, der Gebet braucht, dass wir sensibel sind, Vater, für die Bedürfnisse von unseren Freunden und Partnern und Arbeitskollegen. Herr, dass wir solche Menschen sind, die ein Herz haben, von dir zu erzählen. Gott, du hast uns so eine kurze Zeit gegeben, ein paar wenige Jahre, und wir wissen nicht, wie viel es noch ist, wie viel Zeit wir noch haben. Gott, ich bete, dass wir das nutzen, dass wir nicht bequem sind, nicht gleichgültig, nicht eingeschlafen, nicht lau sind, Herr, sondern brennen für dich. Und Herr, dass du durch uns, weil wir dir verfügbar sind, dass du durch uns dieser Welt und unseren Mitmenschen deinen Stempel aufdrücken kannst. Herr, ich bete, dass wir nicht Christen sind, Menschen sind, die beeinflusst werden von diesem ganzen Schrott der Welt und Mentalität der Leute, sondern dass wir solche sind, die Einfluss ausüben zum Guten und zum Positiven. Herr, füll uns ganz neu mit deinem Geist, stärk uns, rüste uns zu, Zeugen zu sein in dieser Welt. Wie du gesagt hast, wir werden Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf uns kommt, um Zeugen zu sein. Gottes wünschen wir uns. Weck uns auf und rüst uns zu. In Jesu Namen. Amen.